Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Wir haben heute die vierte Folge unseres interessanten biografischen Podcasts über das Leben von Silvia. Und im letzten Podcast haben wir viel erfahren über die Leitung des Seminarhauses in Jegerndorf in Niederbayern. Eine hochinteressante Erzählung, gerade auch für mich, wie hier gegründet wurde, wie hier etwas wirklich erfolgsmäßig bestens im niederbayerischen Raum installiert wurde. Wir haben dann eben auch in diesem Podcast erfahren, dass dieses Zentrum dann abgegeben wurde und dass Silvia sich dann mehr selbstständig noch machte, und darüber wollen wir jetzt auch sprechen. Du hast mehr und mehr als buddhistische Meditationslehrerin dann auch tatsächlich gewirkt. Du hast ja vermutlich einen Auftrag von Lama Yeshe gehabt, dies zu tun. Magst du etwas erzählen über den Beginn deiner Zeit als Meditationslehrerin?
Also der Beginn war natürlich schon in Jegerndorf. Und ich habe keine formelle Autorisierung, weil die Tibeter das nur machen für die Schuloberhäupter oder in anderen Schulen, die Gelugs, die haben ja akademische Grade, da wird man Geshe, das ist wie unser Doktorexamen oder sowas. Aber Lama Yeshe hat zu uns gesagt, alles, was ihr selber übt, was bei euch funktioniert, das dürft ihr weitergeben. Aber bleibt in Kontakt mit Lamas, die euch unterweisen. Und das war meine Orientierung. Und dann hatten wir eben Geshe Tekchok, der hat lange in England gelebt und dort unterrichtet. Später ging er nach Frankreich. Der hatte lange Erfahrung, ab 74 mit westlichen Leuten. Und wir hatten einfach einen super Draht in Deutschland zu ihm, weil wir so gute Fragen gestellt haben. Der hat einen Vortrag gehalten und wir haben für ihn unglaublich spannende Fragen gestellt. Und dann hat er oft zu mir gesagt, er hatte einen Sherpa, Thubten Sherab, der hat aus dem Tibetischen ins Englische übersetzt und ich habe dann aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Und Thubten Sherab kannte ich schon von Kopan. Wir hatten guten Draht, dann haben wir immer vorher die Fachterminologie durchgesprochen und er hat den Webster Dictionary auswendig gelernt, wie das halt Tibeter gerne machen, und mich immer wieder gefragt, was bedeutet das und was bedeutet das und so. Wir hatten richtig einen guten Draht und ich liebe ja das Übersetzen, ich liebe ja Sprache. Wie kann man das? Und es geht nie eins zu eins. Aber gut, dann hat Geshe Tekchok zu mir gesagt, also zu dem Thema mach doch einfach ein Wochenende, dann vertiefen das die Leute. Also er hat mich nochmal aufgefordert, Wochenendseminare zu bestimmten Themen, über die er beim Weihnachtskurs oder Osterkurs oder Sommerkurs gelehrt hat, nochmal Seminare zu geben, kurze, kleine. Und das habe ich gemacht. Und ich habe sehr lange, selbst noch 89, als ich dann in Frankfurt war, in der DBU und im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen vertreten, wenn du Dharma unterrichtest, brauchst du einen bürgerlichen Beruf, wo du Kost und Logis erwirtschaften kannst, und dann kannst du die Spenden, die du für Kurse bekommst, für deine eigenen Retreats verwenden und um Bücher zu kaufen und um an Seminaren teilzunehmen. Ich habe ja weiterhin bei Lamas Kurse gemacht. Ich habe dann angefangen, irgendwann bei Arya Kema Meditationskurse zu machen. Ich habe bei Prabhasadama Roshi an Zen-Kursen teilgenommen. Also ich habe ja auch teilgenommen. Aber ungefähr 94 habe ich gemerkt, das wird mir zu viel. Wenn ich zurückkomme am Sonntagabend von einem Kurs und ich muss Montagmorgen schon wieder Deutsch als Fremdsprache unterrichten, was mein Unterhalt finanziert hat, das wurde mir zu viel. Und dann habe ich zum Glück viele Freundinnen, die im künstlerischen Bereich arbeiten, und die haben mir von der Künstlersozialkasse erzählt. Und ich habe da einfach mich angemeldet, habe denen die Innentitel aller von mir übersetzten Bücher und geschriebenen Artikel, damals hieß es Lotusblätter, vor Buddhismus aktuell, und andere Beiträge, habe mein Programm geschickt, und Buddhismus zählt als Philosophie und nicht als Pädagogik, deswegen haben die mich sofort übernommen, im Bereich Sprache. Ich verkaufe meine Rede, schriftlich, mündlich und so weiter. Das heißt, dann war ich versichert und das war natürlich wichtig.
Und daher kommt dann dein Terminus Publizistin.
Daher, ich bin offiziell Publizistin. Okay. Das haben die mir gesagt, das ist mein Beruf jetzt. Und ich habe einfach gemerkt, am Anfang habe ich noch Bücher übersetzt, weil ich das einfach toll finde und noch Zeit hatte dafür, aber irgendwann wurde mir das auch zu viel. Dann habe ich einfach in Anführungszeichen genug verdient durch die Kurse, dass ich davon gut leben konnte. Ich habe keinen aufwendigen Lebensstil. Ich meine, wenn ich reise, werde ich in der Regel eingeladen von Zentren. Ich muss die nicht selber organisieren, die Kurse. Die Fahrtkosten werden gedeckt, Unterkunft und Verpflegung ist gedeckt. Das heißt, ich brauche auch nicht so viel Geld und ich bin von meiner Mentalität her ein 50er-Jahre-Kind. Also ich bin sparsam. Ich brauche nicht teure Urlaube oder sonst was. Und ja, und dann habe ich unterrichtet und fand es einfach eine wunderbare Möglichkeit, das, was mich inspiriert, mit anderen zu teilen. Und über wiederum alte Kontakte wurde ich dann gefragt, ob ich nicht für sozialpädagogische Kräfte, für Erzieherinnen, nicht akademische Berufe auftanken und entspannen unterrichten könne. Die wussten halt, dass ich das unterrichte und selber praktiziere. Und das war dann ein zweiter Schwerpunkt, den ich unglaublich geliebt habe. Als ich dann nach Brandenburg zog, da 1993, gab es da ein sozialpädagogisches Fortbildungswerk und da habe ich dann immer 3 Tage Kurse gemacht und es war Bildungsurlaub für die. Das heißt, es wurde bezahlt, da war Kindergärtnerinnen aus Ludwigsfelde dabei und Frauen, die sich um Obdachlose in Potsdam kümmern und Leute, die in Kinderheimen arbeiten und die haben die Kurse geliebt. Ja, manche haben mir dann rückgemeldet. Also ich habe ja wahnsinnig viel gelernt jetzt, aber ich war noch nie nach einer Fortbildung so entspannt. Also wir haben halt Gehmeditation gemacht und stille Meditation ging gar nicht, aber wir haben Körperspüren und die Lieblingsmeditation für die war Gehen mit Ja, Danke. Und da haben sie am Schluss immer gesagt, das mache ich jetzt immer, wenn ich zum Bus gehe oder wenn ich die Treppe rauf und runter gehe in meinem Amt, wo ich arbeite oder fanden sie total gut, singen mochten sie gerne, ich meine Ostdeutsche. Die haben gesagt, also ich habe immer am Anfang bei meinen Kursen gefragt, was hilft Ihnen, sich zu entspannen, runterzukommen, wenn Sie viel gearbeitet haben? Singen, singen, Lagerfeuer im Garten, mit anderen Leuten zusammen schwatzen und so. Das habe ich immer aufgenommen und dann, was sie auch total gerne mochten, waren geleitete Übungen zu Konflikten. Im Team, im Betrieb, mit der Familie. Das liebten die, weil sie damit was anfangen konnten. Und manchmal kamen sie ein Jahr später und ein halbes Jahr später zum nächsten Kurs mit dem ganzen Team. Und haben gesagt, seit sie uns letztes Mal gesagt haben, wir sollen nicht schlecht über die Kollegin reden, die immer so quengelig ist, ist das Klima besser geworden. Also die mochten diese handfesten, bodenständigen Übungen sehr gern. Und das war, ich meine, ich bin halt mit Leib und Seele Pädagogin. Ich habe mich so gefreut, dass so einfache Menschen wie eine Kindergärtnerin mit diesen Entspannungsübungen was anfangen kann. Und ich habe es auch immer genannt, Entspannung und Meditation in Beruf und Alltag und nicht für Beruf und Alltag. Also nicht instrumentalisiert, entspann dich mal, damit du besser funktionierst, sondern wie kann ich im Arbeitsalltag immer wieder runterkommen. Und habe ich eben gesagt, ich meine, dann gehen Sie halt mal 5 Minuten raus oder stehen Sie auf, machen ein bisschen Körperbewegung oder gehen Sie halt mal den Flur rauf und runter mit Ja, Danke. Und das fanden die toll. Und es war, das holt uns runter und dann bin ich wacher. Und dann bin ich lockerer und dann nehme ich das nicht alles so schlimm und so. Also mochte ich sehr gern. Aber auch natürlich die Kurse in einem Theravada-Zentrum. Ich wurde in der Buddhistischen Gesellschaft Hamburg eingeladen und habe mich natürlich auch mit deren anderem Ansatz, Theravada, früher Buddhismus, und das war natürlich auch durch den Dachverband gegeben, wo ich mit so vielen Leuten aus anderen Traditionen in Kontakt kam. Da war ich ab 84, war 35. Also das war einfach unglaublich inspirierend.
Ja, das zeichnet dich ja sowieso aus, aber ich glaube, das zeichnet auch diese gesamte Gründer- und Pioniersgeneration aus, dass sie das rübergebracht haben praktisch, aber hier im westlichen Alltag so gut verortet haben und so integriert haben. Ne? Das zeichnet dich aus. Das habe ich auch bei anderen gesehen, John Kabat-Zinn, ja, ne, Wilkes ja. Jäger. Also Leute, die haben das mitgebracht, aber haben es dann so hier, dass die Menschen damit was anfangen können, so ja. wie du das gerade beschreibst. Ja. Ja, magst du noch was erzählen, gerade jetzt vielleicht zu den Lehrern und Lehrerinnen, die dich besonders geprägt haben ja. noch? Weil du bist ja auch weiterhin zu Kursen, du hast nicht nur gelehrt, sondern du hast auch selber weiter gelernt, was so wichtig ist.
Ja, also ich sage immer, der Mann meines Lebens ist halt Lama Yeshe. Der war 14 Jahre älter als ich. Der würde dieses Jahr 90 werden. Er ist leider mit 49 an einem zu großen Herzen gestorben. Das fand ich als Metapher unglaublich. Ja, das hat auf die Lunge gedrückt. Und er hat deutsche Medikamente aus Karlsruhe gehabt, weil Schüler von ihm aus Deutschland ihm gesagt haben, das und das, und die halt medizinisch gebildet waren, haben ihm das immer mitgebracht nach Kopan. Und so. Aber also Lama Yeshe hat einfach in einer Art und Weise geredet, wo ich immer wieder das Gefühl habe, der redet zu mir. Der spricht genau das an, was ich jetzt gerade als Frage habe. Und er hat uns immer geraten, wenn ihr Vorträge hört, wenn ihr Meditationen gemacht habt, schreibt eure Fragen auf. Denn wenn ihr eine Frage klar formulieren könnt, habt ihr eigentlich schon den ersten Schritt in die Antwort hinein gemacht. Und er hat, ich weiß nicht, wie oft ich das von ihm gehört habe, probiert eine Meditation aus. Probiert das, was ihr in den Lehren hört, was euch inspiriert, mit einer entsprechenden Übung, und das machen halt die Tibeter, geleitete Übungen, immer wieder umzusetzen im Alltag, überprüft es. Und wenn es euch hilft, dann praktiziert es weiter. Und wenn ihr merkt, es hilft mir nicht, es bringt mich durcheinander, das ist mir zu viel, das ist mir zu komplex, legt es auf die Seite. Verdammt es nicht, schreibt es nicht ab, vielleicht seid ihr in 2 Jahren in der Lage, daraus was zu lernen. Also er war so pragmatisch, und das hat natürlich Mut gemacht. Und dann hat er immer wieder betont, ich finde es so toll, dass ihr nachfragt. Wenn ich zu Tibetern sage, Lama Tsongkhapa hat gesagt, der Buddha hat gesagt, 1, 2, 3, dann sage ich, jawohl, ja, ja. Und ihr sagt, na und? Dann muss ich dauernd überlegen, wie ich das richtig gut erklären kann, damit es bei euch ankommt. Und dann hat er eben diese wunderbare Haltung gehabt, ich kann euch erzählen, was ich im tibetischen Buddhismus gelernt habe, was für mich funktioniert. Was bei euch im Westen funktioniert, weiß ich nicht. Ich bin kein Westler. Also probiert es aus. Also er hat uns unglaublich viel Freiraum gegeben, aber er hat auch gesagt, lernt weiter. Ihr braucht einen Lehrer, eine Lehrerin, das hat er sogar auch gesagt, weil er eine Nonne, also ich meine, Lama Yeshe, ist der einzige Lama, den ich kenne, der als Reinkarnation einer Nonne gilt. Und als er ein kleiner Bub war, ist er von zu Hause abgehauen und ist auf den Berg rauf geklettert, weil da ein Nonnenkloster war, und hat gesagt, er will nach Hause. Und diese Nonnen haben dann seine Ausbildung finanziert. Völlig abgefahren. Und er hat mir, also da war so eine Gesprächsgruppe, hat er gesagt, und da war eine Nonne, die hat so toll unterrichten können. Die hat so toll erklären können, die fand ich so toll. Die hätte eigentlich Lehrerin werden sollen, aber das war halt, die ist nicht mit nach Indien gegangen. Ich hätte es so toll gefunden, wenn die mit nach Indien gegangen wäre, die hätte hier unterrichten können. Also er hatte eine unglaubliche Wertschätzung für Frauen. Und die erste Leiterin eines buddhistischen Zentrums 1974 in Australien war Anne McNeil, eine Nonne, eine kanadische Nonne. Übrigens, es war das Nachbargrundstück zu Ayakemas Grundstück, wo sie gelebt hat. Und als ich Ayakema kennenlernte, hat sie mir erzählt, dass sie dieses Zentrum kennt, dass sie Lama Yeshe getroffen hat, den sie nett fand, weil er so viel gelacht hat und Humor hatte. Lama Sopa fand sie ein bisschen zu streng und sie hat dorthin Gemüse verkauft und kannte Anne McNeil. Also wir haben uns schepp gelacht, 87, als wir das uns erzählt haben. Toll. Ja, also ich bin außerdem eine Übersetzerin, ich liebe Sprache, ich bin Pädagogin. Und eine Pädagogin, was will die? Die will Menschen inspirieren, eigene Erfahrungen zu machen. Und das ist ist einfach mein Anliegen. Und deswegen, und ich bin halt eine Westlerin. Ich habe immer gesagt, ich bin eine Frau von hier. Und ich habe den Buddhismus erst Ende 20 kennengelernt. Also, da hatte ich einige Ideologien hinter mir, die ich kennengelernt habe. Also linke Ideologie, Studentenbewegung, Frauenbewegung, ja, alles Mögliche und nur Hippie sein und so. Und da habe ich immer gesagt, ich passe in keine Schublade, weil ich bin das alles. Ich bin eine Frau und ich will, dass Frauen selbstständig sind, aber ich habe Brüder, ich habe Freunde, ich mag Männer, ja, ich lehne das nicht ab. Ich bleibe ein katholisch sozialisiertes Mädchen aus Süddeutschland, ja, also ich bin das alles und habe das nie abgelehnt, aber auch nie die Haltung gehabt, nur das ist richtig. Und dann treffe ich so einen Lama Yeshe, wunderbar. Und dann habe ich bei einer Konferenz 86 in Kathmandu, World Fellowship of Buddhists, 253 Delegierte, darunter drei Frauen. Eine Philippina, Prabhasadama Roshi, eine Frankfurterin, eine Deutsche und ich. Dass wir uns natürlich, vor allen Dingen wir beiden Deutschen, sie war Delegierte aus USA, ich war Delegierte aus Deutschland, uns kennenlernten, war ja klar. Und da war Lama Yeshe eben gerade 2 Jahre verstorben. Und da habe ich zu ihr gesagt, du, ich suche eine Lehrerin. Ich habe natürlich meine tibetischen Lehrer, wo ich hingehen kann, aber ich will eigentlich gerne mal bei einer Frau lernen. Dann sagte, du kannst doch zu meinen Kursen kommen. Ich bin auch in Deutschland, im Haus der Stille. Dann sage ich, aber du, weißt du, ich bin tibetische Buddhistin. Dann sagt sie, na und? Sag mir einfach, was du lernen willst und dann kannst du bei mir sitzen.
War sie eine Zen-Frau?
Die war eine Zen-Frau. Roshi. Sie hat bei Sasaki Roshi gelernt, hat in Japan eine Weile gelebt und hat sich da ihren Meniskus demoliert und dadurch war sie völlig entspannt. Wir durften auf dem Stuhl sitzen, wir durften locker auf dem Boden sitzen. Sie hatte Humor und natürlich hat sie auf Deutsch unterrichtet. Ich meine, das war wunderbar. Und sie war offen und lebendig und ich war bis zu ihrem Tod, bin ich zu ihr zu Kursen gegangen in mein Roseboot. 88 bis 96 war das letzte Mal hier.
Was hast du jetzt dann? Ich meine, Zen ist jetzt eine ganz andere, gänzlich andere Ausrichtung, weniger auf Lehrgebäude ausgerichtet, mehr auf die Stille, mehr auf eine Koan-Praxis. Was war für dich im Zen das wirklich neue, befreiende, hinzuzufügende?
Also ich habe zu ihr gesagt, ich möchte gern Leerheit besser verstehen, weil da hatte ich wunderbare Lehren von den Tibetern, hatte auch so eine Ahnung, dass Realität mit Worten nicht begriffen, ergriffen, verstanden werden kann, völlig. Dass es bedingtes Entstehen gibt und eine konventionelle Wirklichkeit und ethische Regeln, die einem helfen, sich zu orientieren in der Welt, es ist auch zusammenzuleben. Aber ich hatte einfach, habe zu ihr gesagt, das möchte ich gerne lernen und stille sitzen, weil ich habe am Anfang, das stille Sitzen fand ich langweilig, und habe halt Tara-Praxis gemacht und diese analytischen Meditationen, also mich anzuschauen im Spiegel der Lehren, das hat mir sehr geholfen. Und ich habe bei ihr gelernt, stilles Sitzen, einfach da sein und wahrnehmen, was passiert, ohne Druck, ja, ohne Strenge oder so. Und eben mit diesen Koans zu arbeiten, die ich intellektuell verstanden habe, dass man jenseits von Denken und Worten und Begriffen kommen soll. Aber sie hatte einfach eine unglaublich offene, freundliche Art und ich mochte sie gerne. Und also das habe ich von ihr gelernt, stilles Sitzen und nochmal einen leichteren Zugang zu diesen Dimensionen jenseits von Worten. Ja.
Ja. Und dann, wir sitzen ja hier im Lotus Vihara, steht in der Nachfolge von Ayakema. Du hast vorhin schon Ayakema erwähnt. Erzähl doch noch etwas von Ayakema, inwieweit sie dich auch geprägt vielleicht hat oder inspiriert hat.
Also in dem gleichen Winter, 86, 87, ich war im Sommer 85 Nonne geworden und fand es etwas schwierig bei uns im Zentrum, weil ich von drei frisch verliebten Paaren umgeben war, wo dann niemand von denen Lust hatte, morgens um 7 bei der Meditation zu erscheinen. Die hatten andere Interessen. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich bin ja Nonne und ich will gerne, also ich bin mit einer anderen Frau aus dem Zentrum zusammen Nonne geworden, die hat sich aber ein Jahr später in unseren Gärtner verliebt und hat ihre Roben abgegeben. Dann war ich plötzlich die Einzige im Zentrum mit drei verliebten Paaren. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne einen Winter in Asien verbringen, nach Kopan gehen, dort Retreat machen. Ja, und dann war in diesem Winter diese World Fellowship of Buddhist Conference in Kathmandu, Nepal, wo ich dann Prabhasadama Roshi kennenlernte. Und im Frühjahr, im Januar, Februar 87 war die First International Conference on Buddhist Women, also die Konferenz über buddhistische Frauen. Es war nicht eine Nonnenkonferenz, weil die Hälfte waren Laien, aber Carola Roloff hat es mitorganisiert und Chatsuman Kabil Singh aus Thailand und noch eine Nonne, die haben das sozusagen in Gang gesetzt und Ayakema war da auch da. Und wir haben dann, wir waren ungefähr 150 Frauen und vielleicht 50 Männer. Dalai Lama hat es eröffnet. Es war eine tolle Konferenz, wunderbar. Und wir haben anschließend eine Pilgerinnenreise gemacht zu den Städten des Buddha, also Sarnath und also Lumbini waren wir sogar und Sarnath und in Bodh Gaya. Und in diesem Bus, da sind Tibeterinnen mitgefahren, Frauen aus Sri Lanka und eben wir ein paar Deutsche, die da waren. Pema Chödrön war übrigens auch dabei. Khandro Rinpoche war dabei und Ayakema. Und irgendwann saß ich im Bus neben Ayakema und wir haben uns unterhalten und sagte, Yeshelam. Ich hieß ja, wie heiße ich? Ja, bitte war dein Lam. Ach Gott, ich habe meinen eigenen Nonnennamen vergessen. Im Moment, ich vergesse einfach Wörter. Und dann sagt sie, sag mal, warum kommen die Frauen zu mir in die Kurse und wollen was über ihre Psyche wissen und über ihre psychischen Probleme? Ich bin doch da mal Lehrerin. Dann sage ich, du, ah ja, die haben diese Probleme. Redest du über so Zeug in deinen Kursen? Sage ich, natürlich. Okay, dann schicke ich die alle zu dir. Und dann haben wir halt weiter uns unterhalten und das war der Draht zwischen uns. Und als ich dann nach Frankfurt zog, das war dann, also 89 wurde das Buddha-Haus eröffnet, da war ich mit dabei als Vertreterin des Dachverbandes und bin halt dann nach Frankfurt gezogen und irgendwann kriege ich einen Anruf. Wetzel, guten Tag. Hallo, hier ist Ayakema. Willst du einen Kurs bei mir im Buddha-Haus machen? Da sage ich, ja, gerne. Ja, was willst du denn machen? Na, habe ich gesagt, willst du Raumkurs machen? Ich sage, ja klar. Okay, ich gebe dir Ostern, da kommen auch Leute. Zack. Und dann habe ich sozusagen selber einen Kurs gegeben. 91, glaube ich, war der erste im Buddha-Haus, Ostern. Und dann 92 habe ich meinen ersten Kurs bei ihr im Buddha-Haus. Der hatte sie damals im November, diese 4-Wochen-Kurse. Und das gefiel mir einfach so ein bisschen Zeit und so. Und habe bei ihr dann Kurse gemacht und merkte, 40 Minuten sind mir eigentlich zu lang, aber ich durfte ja die Beinhaltung wechseln. Und es war einfach, ich habe dann bis zu ihrem Tod, ich habe den letzten Kurs, den sie 97 im Frühjahr gemacht hat, den habe ich noch mitgemacht, obwohl das eine Woche vor meinem Umzug von Berlin nach Jütjendorf war, habe alles gepackt, bin zu Ayakema eine Woche zum Kurs und bin dann nach Hause gekommen und habe am nächsten Tag hatten wir unseren Umzug. Aber es war einfach, diese 5 Jahre bei Ayakema, das war unglaublich wertvoll, weil sie so bodenständig lehrt. Also die hat zum Teil, also als sie über die 5 Skandhas geredet hat, die 5 Aspekte der Persönlichkeit, also körperliches, Gefühle, Kognitionen, also Begriffe, Muster und Bewusstsein. Ich konnte in der nächsten Gehmeditation sozusagen darüber meditieren oder in der nächsten Pause das meditativ umsetzen, weil die das so erklärt hat, dass ich das alltagsbezogen umsetzen konnte. Ich hatte Unterweisungen dazu gehört bei den Tibetern, aber die waren komplexer. Und da konnte ich nur teilweise das meditativ nachvollziehen, geschweige denn im Alltag. Und das war, habe ich unglaublich an Ayakema geschätzt, dieses bodenständige Interpretieren der Lehren, sodass ich im Alltag darüber meditieren konnte und die im Alltag überprüfen, umsetzen. Auch wie sie die vier unermesslichen Haltungen, die Brahmaviharas, die vier heilenden Haltungen, erklärt hat, mit nahen und fernen Feinden. Praktisch, bodenständig, das habe ich in Frankfurt gehört, als sie dort mal einen Kurs, Wochenendkurs gab. Also das habe ich sehr geliebt bei ihr und bin sehr, sehr dankbar. Ja, und dann sind die halt alle gestorben. Lama Yeshe 84 gestorben, Prabhasadama ist 96 gestorben, Ayakema ist 97 gestorben. Dann war ich ein bisschen, ja. Und dann habe ich inzwischen Rigzin Shigpo kennengelernt über Lama Shenpen.
Wie heißt der?
Rigzin Shigpo ist ein Engländer. Mhm. Und ich hatte davor bei einer Konferenz in England bei Stephen Batchelor in seinem Zentrum hatte er so eine Konferenz, europäische Lehrerinnen und Lehrer eingeladen, hat er mich eingeladen, weil wir uns seit 79 kennen. Und da war Lama Shenpen, auch Shenpen Susan Hookham, auch eine Waliserin, wunderbare Lehrerin, und die kam dann auch nach Berlin, hat Unterricht in der buddhistischen Gesellschaft, und dann kam ihr Mann nach Berlin, und dann dachte ich, wenn das ihr Mann ist, dann gehe ich da auch mal hin. Und da hat auch was funktioniert, und ich habe dann von 95, glaube ich, Dezember 95 meinen ersten Kurs bei ihm gemacht, und 96 bin ich gleich in den nächsten Wochen Retreat Anfang 96 zu ihm gefahren und habe dann bis 2007 bei ihm Kurse gemacht, also über 10 Jahre. Und das war, und der hat, das ist ein sehr kluger Mann, und der hat eben eine tibetische Tradition in einer Weise interpretiert, ganz weit. Und ich war froh, wieder tibetisch zu Hause zu sein. Das war auch wieder wie nach Hause kommen, weil ich die Begriffe kenne und die Meditationsansätze. Und es war sehr, sehr hilfreich. Und er hat mir dann auch die Erlaubnis gegeben, seine Art von stillem Sitzen weiterzugeben. Kurz vor seinem, also nee, das hat er, bevor ich dann nicht mehr zu ihm ging, weil ich dann inzwischen Amasami kennengelernt habe. Ein Freund von mir hat seit den 90ern bei dem gesessen und hat gesagt, du magst doch Zen, komm doch mal. Und er ist ein indischer Jesuit, der bei Yamada gelernt hat. Den Yamada hat ihm Patalasal empfohlen, weil er so ein bisschen orientierungslos in Indien rumhing mit seinen jesuitischen Lehren und irgendwie, und LaSalle sagte, du geh nach Japan, die wissen doch, worum es geht. Und mit dem hatte ich einfach einen guten Draht, weil er auch ein Leser ist. Also immer wenn ich zu ihm kam und sage, ich habe das und das gelesen, was findest du, wie findest du das, sagt er, hast du den Aufsatz gelesen, und wir konnten darüber auch intellektuell sprechen, aber er war auch ein toller Koanlehrer, und das habe ich sonst nie erlebt. Wir haben Koanarbeit gemacht, und wenn ich das Koan gelöst hatte, haben wir das hinterher intellektuell reflektiert. Und das war absolut neu für mich. Und das haben wir in Dietfurt gemacht, in dem Ort, wo sozusagen der Tempel von LaSalle angeregt worden war. Wunderbar, also sehr dankbar, sehr dankbar. Aber der wurde halt, der ist auch Jahrgang 35, sind alle Jahrgang 35, und jetzt, der wird jetzt 90, hat ein Zentrum in Indien gehabt, da war ich aber nie. Aber die sind einfach weiter für mich in meinem Herzen da, die haben Bücher geschrieben, die kann ich lesen, ich höre einfach ihre Stimmen.
Ja, vielen Dank. Ich finde es auch wirklich zum einen vorbildlich, auch inspirierend, dass du, die du ja selber schon gelehrt hast, auch immer zu anderen gegangen bist und gelernt hast. Ich finde das eine ganz...
Man ist ja nie fertig.
Ja, manche glauben das schon.
Ja, so
viele,
ich glaube
das Leute, nicht. Die lehren, die nicht mehr zu anderen gehen und auch nicht keine Inspiration mehr der Form aufnehmen. Von daher finde ich das wirklich auch sehr, sehr inspirierend für alle. Vielen Dank. Das war jetzt mal wieder ein spannender Podcast über die Vorbilder, die Lehrer und Lehrerinnen von Silvia. Und du wirst vielleicht eine Übung gerade auch anleiten, wie wichtig denn Vorbilder sind oder wie wichtig uns die Lehrer und Lehrerinnen sind. Vielen Dank.
Unbedingt. Mache ich gerne.